Der Kinocast. Willkommen hier zur neuesten Ausgabe vom Kinocast. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, hier ist der Erik. Ich begrüße euch auch alle. Und gleich schon mal ein kleiner Hinweis. Wir sind zwar heute nur zu zweit, aber ich glaube, das wird wieder eine Folge, die so die Länge von den früher üblichen Folgenlängen hat, weil wir haben heute einige Filme mitgebracht. Denn ich war ja im Urlaub und da hat sich einiges angestaut. Zum einen die Sneak Preview-Filme und es gab ja im Kinofest auch eine Sneak Preview, also noch eine zusätzliche Sneak Preview. Da haben wir zum Beispiel, also die erste Sneak ist The Crow, das Remake von 2024. Dann war da Chris in der Sneak Preview zu First Shift, das ist der neue Film von Uwe Boll. Bin ich sehr gespannt. Und dann am vergangenen Samstag gab es den Film Broke Alone, A Kinky Love Story. Da hatte ich schon mal den Trailer auf kinocast.net verlinkt. Und ich weiß, der hat einen ziemliche Wellen ausgelöst in den sozialen Medien. Also das ist fast so wie bei diesem Film Nur ein einziges Mal. Ich glaube, da werden sehr viele dran interessiert sein in dem Film und dann noch reingehen, wenn der kommt. Dann habe ich mir jetzt einen Film, den man jetzt im Heimkino sehen kann, geschaut, den ich eigentlich im Kino gucken wollte, A Quiet Place Day One. Und ich habe auch im Urlaub den Film gesehen, Trap, No Way Out. Und darüber werde ich aber nur kurz sprechen, denn Kate hat ihn ja schon ausführlich vorgestellt, weil ich nur kurz noch meine 5 Cent dazugeben. Kinocharts Neustarts gibt es natürlich, die Sneak-Tipps für morgen, für die Sneak-Preview am 9.9. in den Stuttgarter Innenstadt-Kinos gibt es auf jeden Fall. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Jo, dann lass mal loslegen. Da ja The Crow die einzige Sneak ist, den ich auch gesehen habe, der läuft nämlich jetzt im normalen Programm ja mittlerweile. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, den auch mal zu schauen, denn ich bin ein ziemlicher Fan von dem alten Film, muss ich sagen. Ich könnte jetzt ein bisschen weit ins Private ausholen, aber es war damals, meine damalige Freundin und ich, wir fanden den Film beide ganz toll und witzigerweise heißt ja der Hauptakteur auch Erik und so weiter. Gibt es sehr viel, was da, jedenfalls diesen Film, ich weiß gar nicht, also wir haben den damals, meine damalige Freundin und ich, wir haben den einige Male im Kino gesehen, wir waren da mehrfach im Kino. Als der kam, weil wir den, als wir den das erste Mal gesehen haben, sehr begeistert waren und waren dann halt nochmal drin, wie man es halt damals so gemacht hat. Könnt ihr eigentlich heutzutage auch wieder tun. Müsst nicht einmal nur ins Kino gehen, mehrfach, das tut den Kinos gut. Genau, und dann später auf VHS-Kassette gekauft, wo es den dann gab. Allerdings gab es da Problem, weil der offizielle Verkauf, der war irgendwie nur ab 16, da war geschnitten und so. Ja, da musste man dann aus der Videothek, da konnte man manchmal FSK 18 Sachen kaufen, dann die gab es nur dort und so. Und dann dort gekauft und ja. Und dann war ich der den Uncut-Film hatte von The Crow. Dann haben sich immer einige Freunde den ausgeliehen, musste man mal sehen, dass man den wieder zurückbekommt und so. Ja, jedenfalls. Auf jeden Fall Soundtrack damals auch auf CD gekauft, hammergeil von dem alten Film. Deswegen, ich mochte den Trailer auch zum neuen. Und der Chris hat mir schon während der Sneak schon so getextet, dass es irgendwie nicht so gut ist. Da habe ich mir gedacht, naja, ich mache mal mein eigenes Bild. Schon im Kino sehen, damit ich nicht irgendwie das Problem habe, hier kleine Leinwand, dass ich ihn deswegen vielleicht abwerte oder so. Ja, der neue Film ist ja jetzt mit dem eigentlichen Schöpfer des Comics, was da zugrunde liegt, der ist ja jetzt mit involviert in die ganze Produktion. Das war ja bei dem Originalfilm nicht. Deswegen soll der sich näher an das Comic halten, den ich aber nicht kenne, den Comic. Deswegen sind hier einige kleine Änderungen in der Story drin gegenüber dem Originalfilm. Und es geht mehr, ich muss mal anfangen mit zu sagen, worum es geht. Also Eric Draven, der lernt hier seine Freundin kennen, Shelley Webster. Die wird gespielt von FKA Twigs. Ist das irgendwie eine Sängerin oder ist doch kein Vorname, oder?
Das ist
ein
Künstlername auf jeden Fall. Das habe ich soweit habe ich schon rausgefunden bei ihr, ja. Weil das kann ich schon vorne wegschicken. Ich war so unglaublich genervt von der. Aber das habe ich erstmal geguckt, was das Feine ist und dann habe ich das gesehen und dann war es mir klar. Entschuldigung.
Ja, ich weiß nicht, warum du, also in der Sneak lief es ja auf Deutsch, ich habe es im Original geschaut, da ging es sogar, also hat mich jetzt nicht genervt von der Stimme her, falls du das meinst oder so.
Nee, ganz generell vom Auftreten her.
Also es treffen halt hier die beiden aufeinander, die sind hier in so einer Art, was ist das für eine Einrichtung? So eine Rehab.
Das ist so eine gemischte ja. Rehab-Ding irgendwie, ja, keine Ahnung. Sowas.
Und da lernen die sich kennen und sehen halt, irgendwie passen beide unglaublich gut zusammen und verlieben sich quasi fast instant, und weil sie haben auch so ein gemeinsames Schicksal und so weiter und haben dann heiße Liebesnächte, die dann auch gezeigt werden. Und ja, das kann ich jetzt gleich mal einen Vergleich schicken zum Original. Im Original war irgendwie diese ganze Liebesgeschichte irgendwie so ein bisschen mehr glaubwürdig, fand ich, dass wie die zwei sich gefunden haben und dass die auch so ein bisschen Seelenverwandte waren. Das fand ich im Original wesentlich glaubwürdiger. Obwohl der Originalfilm nüchtern betrachtet auch kein wahnsinnig guter Film ist, muss man sagen. Aber ja, es ist halt so ein Kultfilm, und wer den halt mochte, wie ich jetzt zum Beispiel, der, ja. Jedenfalls war aber auf jeden Fall die Liebesgeschichte glaubwürdige. Eric Raven spielt im Original halt in so einer Rockband, oder nicht Rockband, Gothrock und sowas, ne? Das ist halt hier, weiß nicht, was er überhaupt macht. Er nimmt zwar mal später dann mal so eine Gitarre, ist aber eher so eine Anspielung auf den ersten oder auf den Originalfilm, aber irgendwie, was der eigentlich macht, wird einem hier nicht ganz klar. Naja. Jedenfalls Gegenspieler hier in dem Ganzen, und die bringen die beiden um, dieses Liebespärchen. Man sieht sich gegenseitig sterben, und Eric Draven erwacht halt in so einer Art Zwischenwelt, wo ihm dann jemand sagt, hier, ja, du bist jetzt hier in dieser Zwischenwelt hier, und schickt ihn auch wieder zurück. Dann ist er plötzlich in der richtigen Welt und stellt dann fest, ja, er ist eigentlich mehr oder weniger unsterblich. Er kann zwar Schmerzen empfinden, aber ja, wenn er jetzt verletzt wird, dann heilt die Wunde halt wieder und so. Er spürt zwar den Schmerz, und er will dann halt sich an denen rächen, die ihn und seine Freundin umgebracht haben. Und ja, das war auch die Geschichte des Originalfilms. Allerdings macht hier der neue Film, der macht halt so ein paar Wendungen über diese Zwischenwelt mit diesem Typen, also der da irgendwie alles erklärt oder so. Ich weiß nicht, was der darstellen soll. War mir jetzt nicht ganz klar. Also im Originalfilm merkt er halt, okay, er ist offensichtlich noch da. Er ist halt, die Raben haben ihn halt irgendwie dann aufgenommen irgendwie. Die sind dann halt um ihn rum. Deswegen heißt es ja auch die Rache der Krähe. Die haben irgendwie dafür gesorgt, dass er wieder zurückkommt. Deswegen wird er dann immer von Krähen begleitet. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Hier wird unheimlich viel erklärt. Ich meine, das kam im Originalfilm auch schon raus. Okay, er ist jetzt eigentlich tot, aber er ist wieder da und er heilt halt, ne? Aber da brauche ich halt nicht irgendeinen Typen in irgendeiner Zwischenwelt, der mir das erklärt. Und vor allem, was macht der Typ in der Zwischenwelt da? Was
ja, der hat es auch gar nicht erklärt. Der hat nur gesagt, hohoho, also hier hohoho.
Ja, das hat ihm so schon erklärt nachher. Und also das war irgendwie so ein Vehikel. Ich weiß nicht, ob der im Comic vorgekommen ist, dass da die Zwischenwelt ein wichtiges Thema war oder so. Aber auf jeden Fall hätte es den nicht gebraucht, meines Erachtens. Also einfach, er ist tot, wacht wieder auf, huch, was ist jetzt passiert? Um ihn rum lauter Krähen er lebt noch, und seine Freundin ist gestorben oder so. Aber er hat die Erinnerung von ihrem Tod und von seinem Tod. Das hätte vollkommen gereicht, nicht diese komischen Schlenker über diesen Typen da in der Zwischenwelt. Na egal. Dann, was sollte das eigentlich hier, diese Bösewichte, die da irgendwie so eine Art teuflisch, die da irgendwelche Seelen sammeln auf Erden oder was soll das? oder irgendwelche, ja? Irgendwelche Leute. Hä? Bitte?
Das war der, wo flüstert.
Der irgendwie die Macht hat, den Leuten irgendwas, die tiefsten Gedanken oder so, was weiß ich. Okay, das ist vielleicht auch was im Comic war, aber das fand ich ja auch sehr weird. Also im Originalfilm war es halt so eine richtige, straighte Rachegeschichte. Es war halt erst so die Liebe, er trifft halt da die Frau, verliebt sich in die, und sie verliebt sich in ihn, und alles ist so wunderbar, und dann einfach dieser Schock, dass beide umgebracht werden, und dann einfach ganz straight, er metzelt einen nach dem anderen um und kämpft sich da nach oben durch, so John Wick-mäßig, und kann halt nicht verletzt werden, und das tragische Ende steht halt auch irgendwie schon immer so ein bisschen im Hintergrund. Ja, das mochte ich halt sehr an dem Originalfilm. Das war halt hier irgendwie alles nicht. Dadurch, dass es hier noch diese böse Organisation und mit denen die andere Leute beeinflussen können. Aber die Neuauflage hatte schon coole Szenen. Also ich mochte sehr die Szene, wo er dann das Samurai-Schwert findet und wo er dann quasi so die Einstellung, wo er dann so losgeht, ne, wo die Musik kommt. Überhaupt Musik. Ich habe schon erwähnt, Originalfilm, Soundtrack, der Hammer. Hier werden leider, ja, es werden dann ein paar Referenzen an den alten Film gemacht, rein musikmäßig. Wenn man sich den Soundtrack mal anschaut, ich gucke gerade auf Spotify hier, den offiziellen Soundtrack, da sind schon ein paar Sachen dabei, wo man sagt, ja, da haben sie schon sich so ein bisschen an den alten Soundtrack angelehnt, der wirklich ikonisch war. Es sind auch ein, zwei neue Sachen drin. Eins habe ich bei mir auch als Songtipp heute drauf, eine Band, die ich sogar mal live gesehen habe, kürzlich. Und ja, allerdings war es jetzt nicht so, dass man sagt, wow, der Soundtrack, wenn das Lied anfängt, wow, das passt jetzt gerade hundertprozentig. Aber in der Szene, wo er mit dem Samurai-Schwert durch die Straßen läuft und die Leute ihm alle so, nachdem er sich auch geschminkt hat, das war schon echt geil. Ja, allerdings, ja, er war halt irgendwie so völlig, so eine völlig überzogene Figur mit seinen ganzen Tattoos und sonst was allem. Und vielleicht sollte er da gerade so als gebrochener Charakter dargestellt werden, aber vielleicht ist es auch modern jetzt. Ich meine, so Gesichtstattoos und so weiter, das ist ja jetzt gerade aktuell so ein Thema, dass jetzt alle möglichen, ja, Leute da Gesichtstattoos haben. Wer weiß.
Soll ich jetzt mal?
Ja, leg du mal los. Du hast ja, ich glaube, du hast den Originalfilm entweder gar nicht gesehen oder
doch, ich habe den Originalfilm. Ja. Ich habe den Originalfilm gesehen, nicht mehr so ganz komplett in Erinnerung, aber natürlich habe ich den gesehen. Nur, ich zitiere aus unserem Chatverlauf: bislang nichts verpasst, knappe halbe Stunde und mich nervt's. Und ja, mich hat es wirklich genervt.
Da waren die ja auch in dieser Rehab-Einrichtung, ne?
Ja, ja, aber mich hat diese Hauptdarstellerin unglaublich genervt. Die ging mir so auf den Zeiger mit ihrer Art zu reden.
Und die war ja dann weg.
Oh, was für eine Troller, Verzeihung.
Das war in OV nicht so, muss ich sagen.
Oh, also fand ich katastrophal. Dann nach knapp 45 Minuten kamen dann die ersten coolen Szenen, wo ich noch geschrieben habe, jetzt bekommt der Film so etwas die Kurve. Das war dann nochmal eine halbe Stunde später. Ich glaube, das war tatsächlich das auch mit dem Samurai-Shot. Das kam hinterher.
Das kam später. Das kam später.
Na, ich versuche es gerade zeitlich einzurichten. 45 Minuten und nochmal eine halbe Stunde später war es nach 1:15. Also das könnte schon ungefähr hinkommen. Und es war, weiß nicht, der ganze Film, auch wie du es gesagt hast, der komische Seelenflüsterer da, der die Leute dazu bringt, ganz komische Sachen zu machen und keinem fällt's auf und der ist voll mächtig und uralt und auch seine Gespielerinnen oder seine Agenten oder was er da alles hatte und. Oh, es war teilweise so komplett unlogisch und unzusammenhängend und ja, wie gesagt, auch nicht bildgewaltig, sondern einfach ein bisschen stumpf teilweise. Hinten raus, ja, dann dieser John Wick-Moment hinten raus, okay. Wo dann der große Endfight quasi startet und stattfindet. Aber bis dahin war es für mich auf jeden Fall ziemlich eine Qual, weil der Film mich überhaupt da nicht in seinen Bann gezogen hat und auch überhaupt nicht so eine schlüssige Geschichte erzählt hat, fand ich jetzt. Also wieso landet er da und auch dieses Ausbruchsthema, wie sie aus der Dingsen rauskommen, war hart lächerlich, fand ich so. Oh, ein Kellerfenster, da müssen wir raus. Ja, warte, ich mach noch kurz unsere Fußfessel ab. Haha, kein Problem. Ich so, Moment, so, was bitte das jetzt? Wieso geht das so einfach? Wieso geht das so schnell? Und wieso juckt es auch keinen so wirklich? Und warum findet man die plötzlich ganz arg? Und dann, wenn sie mal auf der Flucht sind, findet man sie gar nicht mehr ewig. Und dann haben sie plötzlich auf jeden Fall massiv Geld, wie es scheint. Also die brechen aus mit nichts, aber haben massiv Geld. Wohnen da in dieser einen Wohnung, wo der Freund oder der eine Bekannte von ihr wohnt, der was weiß ich
was. Das
war doch
die Freundin, die andere, die auch schon, wo dieser Flüsterer die mit den weißen Haaren, wo dann die Augen so weiß geworden sind, die der sich dann umgebracht hat. Oder die
ja, aber woher hatten diese Spitze. Woher hatten sie das Geld und alles für die Sachen, die nach dem Ausbruch passiert sind?
Ja, keine Ahnung. Also da war sehr viel unschlüssig in dem Film.
Eben, komplett. Und das war einfach so, hä? Was? Also, muss man, glaube ich, nicht verstehen. Habe ich tatsächlich auch so nicht verstanden, das war das Ding. Und deswegen hat es mich nur noch genervt. Plus halt, also diese Unschlüssigkeit plus eine Hauptdarstellerin, die mir tierisch auf den Sack ging. Und schon wird es ein schwieriger Streifen.
Gut, das mit der Hauptdarstellung, wie gesagt, das kann ich nicht. Die anderen Sachen unterschreibe ich. Ja, der Originalfilm, das war halt so richtig schön, so ein Gothic-Meisterwerk, von der Stimmung her die ganze Zeit durchgehend, so dunkel, düster, es hat geregnet und dann natürlich auch noch diese zusätzliche Düsternis, die da reingekommen ist, dass eben der Hauptdarsteller Brandon Lee da während der Dreharbeiten verstorben ist war einer der ersten Male, dass dann auch jemand digital ersetzt wurde in ein, zwei Szenen. Das sind jetzt nicht die Hauptszenen, wo man sein Gesicht so richtig sieht, sondern gibt so Sachen, da sind so Haare davor und mit Regen und so. Ja, aber trotzdem. Und Soundtrack war gut. Und es war halt so eine schöne, straighte Geschichte. Erst war es war so eine tragische Liebesgeschichte, die dann auch tragisch endet. Und das so ein richtig schöner Feel-Bad-Film was man auch manchmal braucht und ja, die Story war halt schön, gut erzählt und deswegen, das hatte der Film irgendwie so nicht so. Der hatte zwar ein paar coole Szenen und es war halt einfach so viel verschenkt und er hat so viele Schlenker gemacht, die nicht hätten sein müssen mit dieser Zwischenwelt, mit diesen komischen Gegnern, die da, ja, mit diesem Seelenflüsterer oder was. Vielleicht ist es im Original-Comic drin, dadurch, dass der Schöpfer des Comics hiermit involviert war, jetzt auf der Zielgeraden. Vielleicht hat er da was mitgemacht, ich weiß es nicht. Aber es hat mir halt so nicht so gut gefallen, bei weitem nicht so wie der Originalfilm.
Ja, und hier, wie war das mit der, wo den Originalfilm gedreht hat, der hat sich totgelacht über den Film?
Sowas. Alexander Payne oder wer hat's?
Ja, da habe ich irgendwas gelesen von wegen, also ja gut. Ist halt ein Flop, sieht man so viel Geld verbrennen und bla 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 und was weiß ich was. Und ich glaube, der Film hat wirklich Geld verbrannt. Der ist jetzt wirklich nicht gut angekommen in der Kinokasse.
Ja, mal schauen. Mal schauen, wie viel der gekostet hat und eingespielt hat. Warte mal, vielleicht finde ich da ein paar Zahlen. Crow 2024, Box Office, mal gucken, ob wir da aktuelle Sachen haben. Ich sehe ja gerade, es gab ja sogar von dem alten Film The Crow, der 18,5 Millionen eingespielt hat. Das ist der neue. 18,5 Millionen hat er eingespielt. Der Originalfilm, da gab es ja sogar noch diverse Fortsetzungen. Ja, die waren alle scheiße. Ja, also die, über die brauchen wir nicht reden. Aber warte mal, hier, Franchise so far. Genau, der Originalfilm, der war wirklich low-budget produziert und hat 94 Millionen eingespielt. Der hier steht jetzt natürlich nicht da, wie viel der gekostet hat, aber der hat zu dem Zeitpunkt 7.9. gestern 18,5 Millionen eingespielt. Jetzt steht aber hier gar nichts weiter da, ob das nur Amerika ist oder irgendwas. Also ist jetzt nicht gerade nicht hilfreich. Vergesst am besten die Zahl wieder. Was steht hier? Ah, hier habe ich es. Entschuldigung, jetzt habe ich es gefunden. Also Domestic USA hat er 9 Millionen eingespielt. International nochmal 9,4. Also ergibt die 18,5, die ich erwähnt hatte. Aber hier steht nicht, was er gekostet hat, leider, um das mal ein bisschen gegenzurechnen. Was das Budget war. Naja, wird auf jeden Fall nicht wenig gewesen sein. Ich denke mal so mit 80, 90 Millionen muss man ja schon rechnen bei so einem Film mit den Effekten und mit allem. Und kann man schon durchaus das Wort Flop mal in den Mund nehmen. Ja, schade eigentlich. Also wenn sie es gut weiter oder interessant weitergeführt hätten, ein bisschen in die neue Zeit, dann vielleicht auch nicht nur sag mal so Bands wie, was weiß ich, am Anfang kommt Joy Division, okay, das ist eine Gothic-Kult-Band, aber ja, vielleicht auch mal von den neuen Künstlern, die da jetzt so, da waren mir zu wenig drin, also von den Traitors, da nehme ich ja was rein, die habe ich ja schon live gesehen, ja, aber sonst war mir da einfach zu wenig drin, da hätte wirklich ja, andere Sachen in den Soundtrack reingehört, die auch gut gepasst hätten für manche Szenen, da muss man halt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und mal, ich sag mal so, ich könnte mir nicht vorstellen, dass wenn eine aktuelle Gothic-Band, wenn die gefragt wird, für ein The Crow Remake was zum Soundtrack beizusteuern, dass da welche gesagt hätten, oh nö, das mach ich nicht. Glaube ich nicht, weil das ist auch in der Gothic-Szene ist das schon so ein Film, wo man sagt, ja, das ist so ein Go-To. Ich habe tatsächlich gestern, nachdem ich früh meinen Lauf hatte, habe ich mich dann nochmal ein bisschen auf die Couch gelegt und habe den alten Film nochmal geguckt. Oh, da waren so viele geile Szenen drin. Eine fällt mir gerade ein, da geht er zu so einem Pfandleiher rein und der Pfandleiher, der hat sich halt daran bereichert, dass diese dass diese Gangster da immer die Leute umgebracht haben und hat dann halt diese Ringe von denen bekommen, von den Paaren. Und der nimmt die ihm dann ab und so. Und dann gibt es so ein paar Szenen, da schreit er ihm noch was nach und so. Und im Deutschen, du Linkswichser, sagt er dann. Und im Englischen, you motherfucker. Also sagt der Pfandleiher, ne? Also echt geil, die Synchro. Die Synchro ist auch scheiße beim ersten Teil, aber ja, ganz okay. Ja, und dann dreht sich Eric Craven so um. Sag mal, riecht's hier irgendwie nach Benzin? Und der so, oh. Und dann schießt er da in dieses Pfandleierhaus rein und alles fliegt in die Luft und dann so Cool Guys Don't Look at Explosions. Also läuft da dann so hinter ihm die Explosion von dem Pfandleierhaus und so. Es war schon so viele geile Szenen drin im Originalfilm, die ich immer noch feier. Und auch wenn es kein richtig Top-Film, was weiß ich, Alltime, was weiß ich, in irgendwelche Alltime-Favorite-Listen kommen wird, der Film, ich finde ihn trotzdem gut. Vielleicht kann, wer mag, kann den ja mal schauen, den Originalfilm. Wahrscheinlich eher als den jetzigen Film. Ich habe auch festgestellt, den Originalfilm kann man immer noch gut gucken. Punkte. Ich gebe für den neuen Film, für den 2024er, gebe ich 5 Punkte. Ist für mich ein absolutes Durchschnittsprodukt, was ich wahrscheinlich in ein paar Wochen zum Glück wieder vergessen habe und dann mich nur noch an den Originalfilm erinnere. Der hatte ein, zwei coole Szenen, aber das rettet für mich nicht übers Mittelmaß hinaus.
Ja, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, weil wir drüber gesprochen haben. Ich gebe ihm 3,5 von 10, weil ich ihn einfach nicht gut finde.
Aber dafür kommt er jetzt. Jetzt wird's gut. Das habe ich, oh ja, hab ich im Gefühl. Oh, Uwe Gott. Boll, ich möchte nicht, dass Uwe Boll mir auf die Fresse haut. Deswegen, alles, was jetzt kommt,
ist allein
ja, die Filmkritik von Chris. Ich lehne mich mal zurück. Es handelt sich um den neuen Uwe Boll-Film First Shift. Klingt so ein bisschen nach Training Day. Das war ja auch irgendwie die erste Schicht.
Ja. Das hat aber ja eine Geschichte, warum der First Shift heißt. Also,
geht das um das die erste Shift-Taste, die erfunden wurde, oder was?
Ja. First Shift. Also, es geht damit los, dass ein New Yorker Polizist, nämlich seine Abkürzung ist Deo und es heißt der von Gott Gesandte oder so, bekommt eine neue Partnerin zugeteilt, die aus Atlanta rüberkommt, und zwar Angela. Oh, ein Engel. Oh Gott, du bist irgendwas mit Gott und ich bin ein Engel. Das ist doch kein Zufall. Moment,
fällt das im Film?
Ja, das fällt im Film.
Oh Gott. Ich will den jetzt schon nicht sehen.
Das ist ja genau der Punkt. Das fällt massiv in diesem Film. Und Deo hat eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, eine neue Partnerin zu haben, weil in seiner Vergangenheit ist mal was passiert.
Hey, die 80er Jahre sind zurück, die 80er Jahre Buddy-Movie, die sich erst nicht leiden können und dann aufeinander
eingehen. Ja, genau, so in etwa. Das trifft's ganz gut. Und sie ist halt so voll so ein bisschen auf neu getrimmt und hat auch so einen TikTok-Kanal oder Instagram oder nee, ich glaube TikTok. Aber hat nicht so viel Follower, aber trotzdem nimmt sie immer wieder was auf, auch für ihre Follower, und zeigt sich da, und sie ist halt blond, schlank, lange Beine. Ja, wie man sich halt die typische Polizistin aus Atlanta vorstellt. Und die gehen dann auf ihren ersten gemeinsamen Vormittag, um sich halt auch kennenzulernen, die ersten 12 Stunden. Und ja, sagt er, er soll sie halt quasi da in dieses Leben in New York auch mehr oder weniger einführen. Das heißt, sie darf auch gleich Auto fahren und was weiß ich was.
Sie darf Auto fahren? Nein.
Ja, er lässt sie fahren. Das ist schon mal Dingsen. Und ab da beginnt es dann eigentlich noch schräger zu werden. Also der Film geht schon los, dass dir das ganze Setting seltsam vorkommt. Auch ich habe überlegt, wie die Dame hieß, aber die ist hier nicht aufgefüllt. Der Police Captain, die sie einteilt, der ihre Synchro-Stimme klingt, als ob sie irgendwo in einer Telefonzelle oder in irgendeiner großen Halle Namen? Ist.
Sandra gab es noch? Eine Sandra?
Ach, keine Ahnung mehr, wie die hießen. Ist ja auch wurscht. Und die hat irgendwie Beef auch mit dem Deo, deswegen hat der die bekommen, die neue und was weiß ich was. Ab da beginnt halt die wilde Fahrt durch New York, von belangloser Sidequest zur nächsten belanglosen Sidequest. Dann ist ein Schnitt drin, wo ein älterer Mann beim Einkaufen ist, der zum Einkaufen geht, der bindet seinen Hund draußen an. Und ja, hat dann einen Herzinfarkt beim Einkaufen.
Das hat dich traumatisiert, die Szene, kann ich mich erinnern, in unserer Gruppe.
Ja. Also der Mann bricht dann zusammen in dem Supermarkt, nee, das ist noch nicht, da sind irgendwelche Killer noch drin. Also man muss sich das vorstellen, es sind 6, 7, 8, 9 Side-Stories aufgemacht in dem Film. Und die werden alle irgendwie so kurz angekratzt, aber hängen nicht groß zusammen. Und also wie gesagt, sein Hund ist dann draußen angebunden und während sie dann bringen sie jemanden ins Krankenhaus. Ja, genau, weil da einer ist, der sich selber mit dem Messer verletzt. So war das. Der hat eine bedroht, verletzt sich selber mit dem Messer.
Oh nein.
Deo sagt zu Angela, sie soll im Auto warten, aber sie hört natürlich nicht auf ihn und überwältigt den dann mit einem Taser und dann sind alle so, oh, du bist so mutig, du bist so toll, oh. Und er so, ey, warum hast du das gemacht? Ich habe gesagt, du sollst drin bleiben. Und er so, ja, du willst mich dann nur, weil ich eine Frau bin. Ja, genau, nein, eigentlich nicht. Und oh Gott, und auf dem Weg ins Krankenhaus kreuzen sich eben da dann die Wege. Der ältere Mann sagt dann, ja, aber mein Hund ist da. Und dann fährt Dio alleine los, um den Hund zu suchen und trifft dann in diesem Supermarkt auf zwei Typen, die gerade vorher einen Vater und seinen Sohn ermordet haben, findet dann den Hund.
Kennst du diese Spielereihe, von welcher Firma ist das? Da kannst du alles mögliche, Busfahrsimulator, da gibt es auch Polizeisimulator, da kriegst du immer so Quests. Das klingt
ja
fast so. Hier eine Quest, da rettet
ja, ja, genau,
den alten
genau.
Mann,
also auf jeden Fall sieht er die da und dann lädt er den Hund ein, dann kommt der Ruf mit, oh ja, da ist das und das passiert. Da geht er dann hin mit der Pistole rein, findet dann die beiden Leichen, ruft Verstärkung, bleibt aber nicht beim Tatort, sondern fährt schon woanders hin. Sie kommt dann auch wieder dazu, irgendwie so, oh, ich habe ewig gebraucht, hierher zu kommen. Ja, du warst doch bis gerade noch im Krankenhaus, war am anderen Ende der Stadt oder so.
Moment, hier steht in der Filmbeschreibung noch was mit der Mafia. Kommt die Mafia ins Spiel?
Ja, das waren ja die Mafia-Killer. Die waren von der Mafia, okay. Die beiden. Die kommen am Ende dann nochmal. Kommt
Brisanz rein in den.
Total. Also, Soundtrack vom Film klang teilweise wie, als ob es gleich rumgebumst wird. Also es war echt so ganz, ganz schlimm pornomäßig.
GEMA-frei wahrscheinlich irgendwie aus.
Ach, keine Ahnung. Geh mal weg damit. Haha.
Musst du doch nicht produzieren.
Die Synchro einfach komplett kacke. Also die haben noch gesprochen, da waren die Münder schon zu und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Dann Angela, bei dem einen Einsatz läuft sie rein, hat die Pistole gezückt, hält sie mit der linken Hand unten und drüber die rechte Hand. Kein Finger am Abzug. Und so läuft sie rein. Also ich habe gedacht, so willst du mich jetzt verarschen. Also wenn da irgendwas ist, du kannst nicht schießen, weil bis du den Finger da oben hast, musst du die Waffe nochmal umgreifen. Es gab keinen richtigen Handlungsstrang. Dann kam so, oh ja, jetzt bringen wir etwas Tiefe rein, weil die Vergangenheit von Dio wird so ein bisschen beleuchtet, aber auch nur so ganz leicht. Und dann wird die Vergangenheit von Angela beleuchtet, warum sie eigentlich da ist. Ach so, ja, sie ist nach New York gekommen, weil ihr Bruder auch hier ist. Und ihr Bruder war ja im Krieg und hat irgendwie da auch so eine Störung, weil, ja, damit fängt der Film an.
PTSD.
Ja, dass ihr Bruder oder dass halt irgend so ein Typ auf der Toilette hockt und rumweint. Ach. Und was weiß ich was. Und das ist also die nächste Sidequest. Und so geht's halt munter weiter. Mit dem Bruder passiert dann nachher auch noch was, was sie dann rauskriegt. Und dann natürlich bricht sie auch so halb zusammen und geht dann mit zu Deo. Dann sind sie noch zusammen essen mit der Chefin. Das fand ich aber eine tatsächlich relativ lustige Geschichte, weil sie so, ja, die Polizeichefin so, ja, sie zahlt auch und bla bla bla. Das ist, oh ja, cool, ich nehme einen Burger und noch einen zu mitnehmen. Und dann kommt das Essen, was relativ schnell kommt. Also das sagt, ey, ich nehme den Burger, die Bedienung sagt, okay, läuft los, kommt wieder mit Burger. So, es waren keine 20 Sekunden dazwischen und die haben weitergeschmort. So, okay, geil, also vorgefertigte Burger, die einfach schon bereit standen, auch gut.
Wie bei McDonald's, da ist doch so eine Schütte, da kommen die
ja. Ja, genau, aber noch nicht in dem richtigen Diner. Also. Ja. Und dann schnappt er die Sachen, geht raus und füttert den Hund mit den Burgern. Das fand ich ganz witzig eigentlich. Aber es war wirklich 1000 Sidequests, kein Handlungsstrang und
wie war denn die Action? War die Action gut?
Was für Action?
Man sieht es im Trailer. Der Trailer ist schnell geschnitten, hat viel Action.
Gibt keine Action.
Action, lustig.
Gibt keine Action. Es passiert dann noch was mit den beiden Mafia-Typen. Mafia-Chef taucht auch noch auf. Ist aber auch völlig belanglos für die restliche Story. Also für diesen Teil der Story. Und dann kam halt der absolute Knaller, weil dann ist der Film aus und alle denken nur, also es wurden während dem Film Kommentare reingerufen aus dem Publikum mit ach was und lauter so Zeug und na endlich und wo du echt so denkst, so ja, das trifft's ganz gut, das hat's so ein bisschen erträglich gemacht, aber was für eine dumme Kacke. Und dann kommt eben der absolute Knaller für mich, ist der Film so am Ende, quasi, dann kommt noch so wie schon so ein bisschen Abspann und dann coming soon und dann kommen Szenen vom zweiten Teil, wie Deo am Friedhof sitzt, um da seine Background-Story noch zu machen und was weiß ich was und wie sie dann schon komplett so unterwegs sind und wie wahrscheinlich aus den beiden das Top-Team wird und ich, oh Gott, es gab schallendes Gelächter im Saal. weil ich glaube, niemand von diesem Uwe Boll-Rotz einen zweiten Teil braucht. Und es wird wahrscheinlich einen zweiten
Sprich und dritten oder sowas geben. Sprich bitte nur für dich
hier. Ja, mache ich auch. Ich habe echt selten so einen kompletten hirnlosen Quatsch gesehen wie das. Also so ein Bullshit wirklich. Der alte Mann, der hat die Synchro-Stimme von Samuel L. Jackson. Du denkst halt die ganze Zeit, ist das Samuel L. Jackson? Aber ist er halt nicht. Alter Verwalter. Also echt schon viel Scheiß gesehen, aber das setzt wirklich einiges an den Hut auf. Und ich weiß gar nicht, wie gesagt, wo ich anfangen soll. Die Musik scheiße, die Synchro katastrophal. Wirklich sowas Katastrophales, das kannst du eigentlich nicht ins Kino bringen. Das ist, ich kenne Low-Budget-Produktionen, die besser synchronisiert sind, wo das besser gemacht ist. Also ich komme da nicht drauf klar. Es kann mal passieren, dass ein Charakter den Mund schon zu hat und es kommt noch was, okay. Aber an einer Tour, dass die quasi hier reden oder nicht mehr reden und es wird immer noch gesprochen, ist einfach nur Panne. Dass einem das auch nicht auffällt oder dass man das in billigen in Kauf nimmt, kannst du eigentlich nicht machen für das Geld, was da auch wieder fließt. Also das war ich will jetzt nicht sagen eine Unverschämtheit, aber war schon frech. Und auch diese Szenen dann fahren sie da ewig durch New York und so. Ach, das ist die und die Brücke. Warum heißt die eigentlich so? Naja, sie führt auf den Stadtteil. Ach, deswegen ist das die Queens Bridge. Ja, genau, weil sie führt nach Queens. Weißt du, da denkst du dir nur so, ach du Scheiße, bummst wenigstens, dann haben wir ein Porno, dann ist okay. Aber auch das passiert ja nicht. Also, unglaublich. Ein Film ohne Handlung, nur Nebenquests, völlig belanglos, der wahrscheinlich auf was Größeres abzielt, aber niemanden so wirklich erreicht hat. First Shift ist hoffentlich auch The Last Shift für die beiden. Also es gab nicht einen Schauspieler, der mich überzeugt hat. Der Hund hat mich überzeugt, der war cool. Aber das war's dann. Der Hund kriegt auch diesen einen Punkt.
Christine Renton?
Nee, überhaupt nicht. Also garantiert nicht. Katastrophe.
Ich glaube, das ging anderen Sneakern auch so, wenn ich so die Abstimmung hier sehe. Es hat zwar zwei Leute haben 7 Punkte gegeben, haben aber trotzdem den Film nicht weiterempfohlen.
Ja.
Also wahrscheinlich hat da jemand vom Filmverleih einfach mal 7 Punkte gedrückt oder so.
Ich habe da ja zu gestern tatsächlich auch schon das erste Feedback, weil ich ja gestern in der Sneak auch war noch, weil das war der Sondersneak. Und da natürlich auch schon die ersten Auswertungen gemacht und die, wo öfters in der Sneak sind, die haben sich teilweise schon weggeworfen vor Lachen. Also 10 Leute, die 0 Punkte geben, spricht für sich. Und die Weiterempfehlung liegt bei inzwischen 26 Stimmen mit 0 mit Nein und 0 für Ja. Also so ein Quatsch, selten gesehen.
Allerdings hat der Film auch 2 gute Sachen. Zum einen ist er nur 1 Stunde 29, das ist für die Sneak ganz okay. Und zum anderen ist es eine Sneak Preview, die wir wirklich mal sehr zeitig bekommen haben, nämlich der Release in Deutschland ist am 31. Oktober Und ihr habt die im August gesehen. Das ist schon sehr weit voraus. Also das ist immer ganz, ganz gut in der Sneak. Ob es jetzt hier gut war für den Film, weiß ich jetzt nicht. In den USA startet der Film übrigens jetzt schon am 30. August. Da bin ich dann gespannt. Das ist ja eine US-Produktion. Da bin ich dann gespannt, wenn dann so auf Metacritic steht nämlich bis jetzt noch gar nichts drin, weil der Film noch nicht angelaufen ist. Also der müsste jetzt angelaufen sein. Ich habe aber nichts von einem Überraschungshit in den USA gehört, der sich hier in den Kinocharts manifestiert hat. Deswegen.
Also, wenn ich ganz arg böse sein darf, dann darf, kann man bei dem Filmtitel das F im zweiten Wort rausstreichen. Dann passt.
Ja, bin ja gespannt, wenn die da ein Universum aufbauen wollen, hier, wenn es da weitergeht. First Shift, Second Shift, The 99th Shift und so weiter. Mal schauen. Ich beobachte das mal. Ich werde den Film nicht mit der Kohlenzange anfassen.
Du musst ihn hoffentlich gar nicht anfassen.
Genau, ich bin,
das ist verschwendete Lebenszeit.
Ich war so, ja, also der The Crow, wie gesagt, hätte ich sehr gern gesehen, habe ich ja jetzt noch nachgeholt. Das waren ja die zwei Sneaks, die ich verpasst hatte wegen Urlaub. Da habe ich mich geärgert, dass ich nicht da war. First Shift habe ich mich nicht geärgert, dass ich nicht da war. Und ja, was wollte ich gerade noch sagen? Achso, ja, genau. Ich wollte noch sagen, wir hatten von Uwe Boll bis jetzt einen einzigen Film in der Sneak Preview. Vielleicht kannst du dich erinnern, das war 1968 Tunnel Rats. Da ging es darum, im Vietnamkrieg, die da so Tunnel angelegt haben und dann so eine amerikanische Einheit, die da so rein. Der war erstaunlich okay. Also der war jetzt nicht überragend gut oder so, aber der war nicht scheiße, der war okay. Ach nee, Entschuldigung, der war in Gera. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr den. Jetzt habe ich es gerade gesehen, da waren noch meine Leute.
Also, wenn ich so. Tatsächlich, ich habe jetzt mal bei Google einfach First Shift eingegeben und auf News geklickt, einfach weil es mich auch interessiert hat. Die Überschriften da sind absolut der Knaller. Hier, First Shift, Regisseur Uwe Boll kehrt mit einem Cop-Drama auf die große Leinwand zurück. Was haben wir noch?
Das ist wahrscheinlich eigene PR oder sowas, die da.
Dem neuen Cop-Drama. Dann im Trailer zum Cop-Thriller First Shift versinkt New York in Gewalt und Wahnsinn.
Naja, es stimmt ja. Der Trailer ist gut geschnitten. Also wirklich. Das ist ja immer, das kann ja Uwe Boll sehr gut. Also die Trailer, die sehen immer so aus, dass du denkst, oh ja, der Film interessiert mich. Ja. Und dann guckst du den Film an und denkst, naja, vielleicht doch.
Hier, nicht. Den deutschen Trailer zu Uwe Bolls Cop-Thriller First Shift finde ich viel lustiger, als er sein soll.
Naja, was gibst du denn punktemäßig, du jetzt?
Einen von 10.
Ein, nicht 0. Okay.
Nee. Der Hund kriegt den einen Punkt.
Kannst du den Film weiterempfehlen?
Auf gar keinen Fall. Ich habe ja schon zu dir gesagt, guck dir das bloß nicht an.
Okay.
Ist ganz arg schlimm.
Gestern warst du ja nochmal in der Sneak Preview zum Moderieren, nur hast du den Film nicht angeschaut, weil man hört es ja vielleicht ein bisschen verschnupft.
Lag verschnupft, ja.
Genau. Was kam denn da gestern in dem Kinofest, in der Sonder-Sneak Preview, mal zum Samstag? Ungewöhnlich.
Es war Kinofest, wie du schon gesagt hast. Eine sehr, sehr schöne Sache, das Kinofest. Und da gab es die Sondersneak im EM2, im schön gerichteten EM2. Ist wirklich richtig kuschelig. Ich weiß nicht, warst du seit dem Pumpbau mal drin? Im EM2 kann ich echt jedem nur empfehlen. Das ist so ein richtig kleines, süßes, kuscheliges Kino geworden. Es lief Broke Alone, A Kinky Love Story.
Und da hatte ich ja, ich hatte den Trailer schon verlinkt gehabt und wie gesagt, der macht in sozialen Medien, schlägt er ziemlich durch, denn der Trailer sieht ein bisschen schlüpfrig aus und so. Es geht um die Kunststudentin Sarah, die muss 2 Wochen in Quarantäne, ich glaube hier Corona oder so. Und während, da erwischt sie ausgerechnet ihren Freund in der gemeinsamen Wohnung, also gerade fremdvögelt. Und dann stellt sie auch noch fest, dass er seit 6 Monaten nicht die Miete bezahlt hat. Und er hat stattdessen das Geld für so einen Online-Sex-Service, wo er solche Camgirls anschauen kann, ausgegeben. Und dann kommt sie halt auf die Idee, auch diesen Cam-Service zu machen und das selber anzubieten. Und dann sieht man im Trailer schon, wie sie so ganz kuriose Persönlichkeiten auf der anderen Seite dann hat. Wird hier beschrieben als eine mitreißend witzige Kinokomödie mit einem großartigen, frischen und bis in die Nebenrollen sehr gut zusammengesetzten Ensemble. Und ich muss sagen, der interessiert mich tatsächlich. Also ich würde ihn schon gern gucken. Jetzt lief er natürlich in der Kinofest-Sneak. Da werden wir den wahrscheinlich nicht in der normalen Sneak mehr bekommen, aber vielleicht kriegen wir da mal irgendwie, er startet am 19. September. Ja, vielleicht kriegen wir mal irgendwie einen Screener oder so, dann ziehe ich mir den mal rein. Mos T hat die Musik beigesteuert, den Titelsong. Und interessiert mich eigentlich so ein lauter Jungschauspieler, die man jetzt noch nicht aus tausenden Rollen kennt, würde ich tatsächlich gerne sehen. So ein schlüpfriges
Klingt Thema. Jetzt schon besser als First Shift. Also.
Ich habe die Abstimmung noch nicht online gestellt, das werde ich noch tun. Also wir können noch nicht sagen, wie es bei dem Publikum angekommen ist in der Kinofest Sneak Preview. Weiß auch gar nicht, ob die alle wissen, oder du wirst es denen wahrscheinlich gesagt haben, oder, dass sie da mal hingehen sollen.
Ja, oder, ich habe ein bisschen Werbung gemacht für Kinocast. Okay. Nicht viel, vielleicht so in jedem zweiten Satz, dann, aber ansonsten.
Genau, dann werde ich heute mal den Beitrag online stellen, mal gucken, wie viele da voten und dann schauen wir mal. Okay, wenn wir einmal auf kinocast.net sind und das hier geplackt haben, dann haben wir ja die nächste reguläre Sneak Preview, das ist die 12.33. Wie lautet denn da der Tipp?
Der Tipp lautet, alle guten Dinge sind drei.
So, jetzt muss ich ein bisschen raussuchen hier. Da habe ich noch aus dem Urlaub getippt. Genau, weil da eine 3 drin ist. Ich glaube nicht, dass der kommt. Die Schule der magischen Tiere 3. Ich wollte einfach den Stein ins Rollen bringen hier für die Tipps. Die meisten Leute warten immer erstmal, bis irgendjemand was geschrieben hat, bevor sie was schreiben. Deswegen haue ich da immer gleich in die Tasten. Und der Jan Berg, der hat seinen Tipp ein bisschen versteckt. Der hat nämlich in dem Kommentarfeld gibt es die Möglichkeit, seine eigene Webseite anzugeben. Und da hat er den YouTube reingepostet. Das habe ich dann irgendwie nur so im Hintergrund erkannt. Habe ich dann nochmal extra. Der tippt nämlich Venom 3, The Last Dance. Das glaube ich nicht, weil da gab es noch nicht mal die internationale Premiere, wenn ich mich recht erinnere. glaube ich nicht, dass der die internationale Premiere in Stuttgart feiert, in der Sneak Preview. Schauen wir mal. Hier unten geht's weiter. Genau, Martin, schöne Grüße, tippt aller guten Dinge, Never Let Go mit Halle Berry. Oh, hoffentlich nicht, ey. Ich hasse Halle Berry, ey. Ach, furchtbar. Die Christine tippt auch Venom 3. Kinofest Sneak Tipp. Und hier tippt nochmal jemand Never Let Go. Okay. Die Selina tippt Never Let Go. Der Cinebasti tippt hier hat der Tipp zwei Sachen für dieses Aller guten Dinge sind drei, nämlich einmal Megalopolis. Den würde ich tatsächlich gerne sehen, aber nicht in der Sneak, weil der geht irgendwie sehr lang. Das ist ist hier der neue Film von Dings hier. Der ist irgendwie 3,5 Stunden oder so. Den will ich nicht in der Sneak sehen. Schon gar nicht morgen an meinem ersten Tag nach dem Urlaub auf Arbeit, dann abends noch so ein Brett, ey, da glaubt, da gehe ich heim. Der kommt. Dann tippt er noch Terrifier 3, das ist das mit diesem mordenden Typ da, mit dem mordenden Weihnachtsmann oder was das ist da, dieser Horrorfilm. Habe ich die anderen auch noch nicht gesehen. Ja, viele Tipps sind eingegangen. Mal schauen, was davon dann tatsächlich morgen kommt. Ihr könnt es erfahren, 20.30 Uhr in den Innenstadtkinos Stuttgart in der Sneak Preview. Falls ihr das Kinofest gesehen habt, wisst ihr, wie es läuft. Das war ein bisschen eher. Ich glaube, das fing 20 Uhr an. Die Sneak ist 20:30. Okay. Dann habe ich noch zwei Filme geschaut. Allerdings den einen werde ich nur ganz kurz. Den mache ich vielleicht gleich. Trap, No Way Out. Richtig guter Film. Hat mir sehr gut gefallen. Spannend gemacht. Tolle schauspielerische Leistung. Fand ich echt gut. Fand es ein bisschen zu viel Musik drin. Das war halt so belangloser Pop. Wenn es eine Band gewesen wäre, die es wirklich gibt und die man vielleicht mag, dann wäre der Film noch besser gewesen, weil dann hätte man die Konzertszenen auch ein bisschen abgefeiert. Aber es war schon echt verschachtelt gemacht. Wenn man den Trailer gesehen hat, hat man bei weitem noch nicht alles gesehen. Man hat ja das Gefühl, wenn man den Trailer gesehen hat, man hat den Main Twist schon gesehen. Aber nee, fand ich richtig gut. Ich habe gar nicht mehr Erinnerung. Ich glaube, die Kate fand es auch sehr gut, ne? Kann ich
keine
empfehlen.
Ahnung mehr. Kann sein.
Trap, No Way Out. Schaut da rein, wenn ihr den im Kino noch erwischt. Oder ansonsten gibt es den bestimmt bald auch im Heimkino. Ja, kommen wir jetzt mal zu A Quiet Place Day One. Den ersten Quiet Place hatten wir in der Sneak Preview. War ein ziemlicher Überraschungshit für uns alle. Also für uns in der Sneak Preview zum einen, weil wir wussten ja noch nicht, was uns da erwartet. Dass eben irgendwelche Aliens auf der Erde sind. Man wurde halt so reingeschmissen. Und man sah so diese Familie, wie sie da auf ihrem auf ihrer Farm da lebt und keine Geräusche machen will, damit sie nicht irgendwelche Tiere anlocken. Man sah auch ganz am Anfang in einer der ersten Szenen, was da passiert, wenn man Geräusch macht und so weiter. Und Quiet Place, also es gab natürlich auch dann den Teil 2, den fand ich auch noch ganz okay, wo die sich dann da auf den Weg machen. Und A Quiet Place Tag 1 erzählt quasi die Vorgeschichte. Was ist da überhaupt an Tag 1 damals passiert, als es losging? Und wir sehen die, oder wir begleiten Lupita Nyong'o, die wir aus diversen Filmen und Serien, nee, Serien glaube ich nicht, aber Filmen, auch Oscar nominiert und so, kennen. Und sie ist in einer, ja, was ist denn das? Sie hat eine Krebstherapie, macht sie gerade durch und ist da in so einem, ja, ich weiß nicht, wie sich das nennt, es ist jetzt schon das, wo dann die Fälle untergebracht werden, die wirklich rettungslos sind, ich glaube fast ja, und irgendwann machen die dann auch mal so einen Ausflug oder wollen die einen Ausflug machen nach New York, sie will eigentlich gar nichts mehr mitmachen, sie ist ziemlich in sich gekehrt und so weiter, sie wartet eigentlich, man kann es sagen, fast nur noch aufs Ende. Ihre einzige Freundin ist so eine Katze, die sie da hat. Und dann schlägt aber der Betreuer dort in dieser Einrichtung vor, dass sie alle mal einen Ausflug machen ins Theater nach New York. Und sie lässt sich dann so ein bisschen locken, dass es da eben Pizza gibt, weil sie freut sich drauf. Da gibt es so einen Laden in New York, wo es so eine Pizza gibt, die sie sehr mag. Und das ist so das Einzige, was sie da aus ihrer Lethargie rausreißt. Und sie machen dann den Ausflug nach New York mit so einem Bus. Und während sie das aber machen, es deutet sich schon so ein bisschen was an, dass da was passiert. Und sie sind dann auch in diesem Theater drin. Und dann währenddessen passiert halt diese Alien-Invasion. Und alle, die draußen irgendwelche Geräusche machen, werden halt von diesen Wesen erwischt. Und das sind halt nicht wenige. Und sie schafft es dann halt irgendwie, weil sie sowieso auch sehr lethargisch und in sich gekehrt ist, da keine Geräusche zu machen und zu überleben. Und sie lernt dann auf ihrem Weg dann noch jemanden kennen, den Eric, schließt sich der Kreis zu The Crow, gespielt von Joseph Quinn. Fand ich übrigens sehr cool in der Rolle. Und jetzt muss ich kurz gucken, ob der das ist. Ja, ich glaube, das ist der, genau. Und der hat auch gerade Leute verloren, ist ziemlich niedergeschlagen und er hängt sich so ein bisschen an sie ran, also sie will gar nicht, sie will alleine gelassen werden und sie sagt ihm dann aber, sie will da irgendwo die Pizza essen und er begleitet sie dann durch New York zu diesem Laden, wo sie diese Pizza haben wollen und versuchen halt keine Geräusche zu machen und da irgendwie in diesen ersten Tagen irgendwo zu überleben. Parallel dazu braucht sie auch noch irgendwelche Medikamente, um ihre Schmerzen zu ertragen von ihrer tödlichen Erkrankung und es legen auch Schiffe ab mit Geretteten, sag ich mal, weil wir wissen ja, dass die Wesen, die können nicht ins Wasser gehen, das wissen wir spätestens seit dem zweiten Teil. Und deswegen bringt man die Menschen auf See in Sicherheit erstmal und fährt sie zu Inseln, damit sie dort eben gerettet sind. Und ja, sie versuchen dann auch so ein Schiff zu erreichen, eins der letzten, was dort ablegt von New York. Und das ist so die Quest, die sie machen wollen. Und ich fand es echt gut gemacht. Also die Stimmung kam wieder gut rüber. Es hat mir Spaß gemacht, das zu schauen. Es waren tolle, tolle Szenen drin. Gut gespielt auch. Lupita Nyong'o ist ja der Wahnsinn. Also wie gut sie das auch verkörpert und spielt und so, das kann man alles so nachvollziehen und auch so dieses Ganze, wir wissen jetzt noch nicht, was uns da erwartet und was da alles so passiert und das ist schon richtig, richtig gut gewesen. Also hat mir echt Spaß gemacht, den Film nicht so viel wie jetzt bei The Quiet Place, bei dem ersten Film, der mich ja völlig umgehauen hat, aber Quiet Place Day One ist auch auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Ich gebe da, habe ich schon Punkte gegeben? Nee, ich gebe mal 7,5. Hat mir Spaß gemacht. Und ach so, Trap muss ich auch mal noch Punkte geben. Trap No Way Out gebe ich 6,5. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Nicht so viel wie Quiet Place Day One. Okay. Kann ich noch empfehlen. Also man kann den jetzt auf Sky, kann man den klicken. Oder ein bisschen warten. Vielleicht ist er demnächst dann überall verfügbar. Dann könnt ihr den mal schauen. So. Das war's mit den Filmkritiken. Jetzt schauen wir aber noch, was so in den Charts vertreten ist und was Neues anläuft.
Kinocharts und Neustarts.
Wir haben jetzt diese Woche nicht die von Kino, von Innenstadtkinos, sondern die offiziellen deutschen Charts. Da ist auf Platz 5 Inside Out 2.
Auf Platz Nummer 4 Alien Romulus.
Platz 3 ist Ich einfach unverbesserlich 4.
Platz Nummer 2 Deadpool und Wolverine.
Platz 1 nur noch ein einziges Mal It Ends With Us.
Übrigens, alle 5 hatten wir in der Sendung.
Das wollte ich gerade sagen. Ey, wir haben alle 5 gesehen diesmal aus den Top 5. Das ist mal ein Ding. Krass. Mhm. Schauen wir doch mal, was neu anläuft. Wenn wir heute eh schon so überzogen haben, dann können wir das auch ausführlich. Ein Film, mit dem ich persönlich gar nichts anfangen kann, aber sehr viele freuen sich da drauf und ich habe auch gesehen, viele waren schon in Previews drin, ist nämlich Beetlejuice, Beetlejuice. Also hast du irgendeine Verbindung zu dem alten Film?
Tatsächlich mehr zu der Zeichentrickserie, die es mal gab.
Ah, okay, die kenne ich gar nicht.
Aber Beetlejuice, ja fand ich früher eigentlich, ich habe den Film ja auch gesehen, das war, wer hat ihn gespielt? Den Beetlejuice, ach Gott.
Michael Keaton, ne?
Bill Murray?
Michael Keaton hat. Hier steht zumindest erneut mit Michael Keaton in der Titelrolle. Also nehme ich mal an, der hat im
Hobby. Okay, ich dachte, ich hab irgendwie Bill Murray da im Kopf, aber ist egal. Hm. Michael Keaton, okay. Und da gibt es ja ein Double-Feature sogar nächste Woche am Mittwoch in den Innenstadtkinos oder jetzt in der Startwoche, wo man beide Filme nacheinander gucken kann.
Okay.
Bin aber gespannt. Ja, also aber Beetlejuice, und wer weiß, alle guten Dinge sind 3, Beetlejuice, 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 dann kommt er. Nur mal so als Hinweis. Genau, Beetlejuice. Dann startet auch noch The Crow, den hatten wir heute schon mal in der Besprechung. Das Remake, ja, mit Fkar Twix.
Könnt ihr euch euer eigenes Urteil bilden, müsst ihr nicht in Previews gucken, sondern ja. Es läuft auch noch an Ezra, eine Familiengeschichte. Es war mal diverse Male getippt für irgendwelche Sneaks. Eine Dramödie über einen geschiedenen Familienvater, dessen Sohn autistisch ist. Der Trailer sah ganz cool aus.
Ja, Thrasher, Familie ist ein fremdes Land, ein Drama, eine Romanverfilmung mit Lena Dunham und Stephen Fry. Das ist auch so, ja. Tochter eines Holocaust-Überlebenden lässt die US-amerikanische Journalistin der Gedanke nach Polen zu reisen nicht los. Okay.
Das Flüstern der Felder. Hä? Animations- und Zeichentrickfilm steht hier. Basierend auf dem Roman Die Bauern erzählt der Film die Geschichte einer jungen Frau im 19. Jahrhundert in Polen. Gezeichnet
aber ist tatsächlich
80.000 handgemalten Ölbildern. Ach du meine Güte.
Ja, wenn man den Trailer anguckt, sieht man es auch. Heuiui, das ist ganz spezielle Kunst, hey. Meiuiui.
Ist da was fürs IDFS?
Ja, eher. Aber warum auch nicht? Kann man auch mal machen.
Handgemalte Ölbilder. Das haben sie bestimmt nach China ausgelagert. Das ist doch preislich in Europa gar nicht zu machen.
Ja, aber das war's so mit den Top-Starts, glaube ich.
Super Wings Maximums. Ja. Da ist ja nicht, ja gut, Beetlejuice und Crow sind schon zwei richtig gute. Mal schauen, was dann nächste Woche in den Charts dann vertreten ist. Bin ja gespannt, ob es da irgendwas davon schafft. Und ja, hast du irgendwas für die Musiktipps? Weil ich habe ja was aus The Crow ansonsten.
Ja, das passt schon. Aber gesagt, wir machen. Also du kannst den Soundtrack von First Shift
nehmen. Gab's da was?
Nein, da gibt's gar nichts.
Nein, mal kurz.
Nee, das passt doch. Wir nehmen deinen einen Song. Das passt schon.
Ich finde gerade, ach hier.
Music.
Genau, dann werde ich mal The Traitors mit Thin Flesh in die Waagschale werfen hier und auf unsere Playlist packen. Wie gesagt, Traitors habe ich letztens erst oder dieses Jahr erst live gesehen tatsächlich und fand ich ganz cool. Ich weiß gar nicht mehr wo, die waren irgendwo Vorband. Waren die Vorband bei Typisch Mode in München oder so? Ich glaube. Irgendwo. Und die fand ich ganz, ganz okay. Ja, also fand ich in Ordnung. Ja, sind im Soundtrack von The Crow 2024. Packe ich rein. So, das war heute eine etwas längere Sendung, weil wir hatten einiges aufzuarbeiten. Dafür wird es nächste Woche dann wieder etwas knackiger. Und wünschen wir euch alles Gute. Bis dann. Lasst es euch gut gehen. Danke fürs Mitmachen, Chris. Bis morgen vielleicht. Oder ansonsten gebe ich mir allein das, was da immer kommen mag. Ja, tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.